Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Ich habe hier einen Podcast für euch, der Politik mal anders betrachtet. Feministisch. Mikas Matrix ist der Podcast für Menschen, denen das Testosteron nicht das Hirn vernebelt. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram, wenn ihr darüber hinaus neugierig seid. Diesen Podcast mache ich für Sie, für dich, für euch. Feminismus ist für alle da. Kommt her, hört zu. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dies ist die 5. Folge von Mikas Matrix und weil der Podcast ja erst vor einigen Wochen gestartet ist, will ich euch kurz erzählen, was euch erwartet. Da gibt es Nachrichten aus dem Patriarchat, Geschichten aus dem Ausland, männliche Zwischenrufe und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Und keineswegs zu vergessen, das Herzstück jeder Folge ist ein spannendes Gespräch mit einer tollen Frau zu einem aktuellen politischen Thema. Vielleicht kommt auch mal ein Mann zu Wort. Hauptsache klug. Und dass wir über Themen sprechen aus der Sicht von Frauen und für Frauen, das versteht sich. Nun zu meiner heutigen Folge. Dieser Podcast geht live am 3. Mai, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit. Pressefreiheit ist ein Lebensmittel für die Demokratie, aber natürlich auch die grundlegende Voraussetzung für jede journalistische Arbeit, also auch für meine. Deshalb ist Pressefreiheit mein Thema in der 5. Folge von Mikas Matrix. Und wen habe ich mir dazu eingeladen? Sie ist erst seit wenigen Tagen im Amt und schon bei mir zum Gespräch. Anja Osterhaus, die neue Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen. Kennt ihr diese Organisation? Reporter ohne Grenzen kämpft für die Pressefreiheit, gegen Zensur, alarmiert die Öffentlichkeit, wenn JournalistInnen in Gefahr sind und hilft den Verfolgten. Jedes Jahr am 3. Mai veröffentlicht Reporter ohne Grenzen ein Barometer, das zeigt, wie es weltweit um die Pressefreiheit steht. Recherchieren, Anklagen unterstützen, das ist das Motto für die Arbeit dieser NGO. Es ist ein globales Netzwerk mit Hauptsitz in Paris, das bereits seit 1985 existiert, in Deutschland seit 1994. Und wenn ihr jetzt den Eindruck habt, dass ich von dieser Organisation begeistert bin und ein bisschen Werbung mache, habt ihr ganz richtig gehört. Wer für Pressefreiheit kämpft, kämpft auch für die Demokratie. Und wie gesagt, als Journalistin könnte ich meine Arbeit ja gar nicht machen, wenn es keine Pressefreiheit gäbe. Deshalb unterstütze ich Reporter ohne Grenzen und bin auch Mitglied im Kuratorium der Organisation. Jetzt seid ihr doch hoffentlich neugierig geworden auf das Thema und meinen Gast. Und worüber werde ich mit Anja Osterhaus, der Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen, am Tag der Pressefreiheit wohl reden? Das dürft ihr jetzt mal raten. Doch bevor es soweit ist mit dem Gespräch, hier erstmal, wie üblich, die Nachrichten. Und weil die Welt leider ist, wie sie ist, habe ich mich diesmal auf das konzentriert, was ihr über die dramatische Lage von Mädchen und Frauen weltweit wissen solltet.
Nachrichten aus dem Patriarchat.
Unterdrückung, Verfolgung, Kriegsverbrechen. Amnesty International hat seinen Jahresbericht vorgestellt und darin ein düsteres Bild von den globalen Verhältnissen gezeichnet. Weltweit haben die Verstöße und Verbrechen gegen die Menschenrechte massiv zugenommen. Die Anzahl der Menschen, die in Demokratien leben, ist weltweit auf den Stand von 1985 zurückgegangen. Viele der von Amnesty thematisierten Menschenrechtsvergehen betreffen Mädchen und Frauen. In Afghanistan sind die Möglichkeiten für Mädchen, eine Schule zu besuchen, weiter eingeschränkt worden. Der Iran geht verschärft gegen Frauen vor, die sich der Verschleierungspflicht widersetzen. In mehr als 60 Ländern werden gleichgeschlechtliche Handlungen nach wie vor kriminalisiert und unter Strafe gestellt. Und auch in den USA hat sich die Lage für Frauen verschlechtert, seit die Abtreibungsrechte verschärft worden sind. Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind weltweit so bedroht wie seit Jahrzehnten nicht mehr, so Amnesty International. Armut, Diskriminierung und fehlende Gleichberechtigung. Ähnlich wie Amnesty stellt auch die UNO fest, dass es um die Rechte von Frauen weltweit nicht gut steht. Der Weltbevölkerungsbericht 2024 verzeichnet zwar wichtige Fortschritte, aber auch dramatische Zustände. Fast die Hälfte aller Frauen und Mädchen auf der Welt wird daran gehindert, eigenständig über ihre Sexualität und Fortpflanzung zu entscheiden. Die Rechte von Frauen, Mädchen und geschlechtsdiversen Menschen werden immer massiver zurückgedrängt. Dabei sind die Ärmsten und Minderheiten ganz besonders benachteiligt. Das betrifft vor allem das Thema Schwangerschaft. Laut UN-Bericht sterben jeden Tag 800 Frauen während oder nach einer Geburt. In afrikanischen Ländern südlich der Sahara ist die Bedrohung für schwangere Frauen besonders hoch. Ihr Risiko, an den Komplikationen einer Schwangerschaft oder Geburt zu sterben, ist 130 Mal höher als in Europa oder Nordamerika. Armut, Diskriminierung und fehlende Gleichberechtigung kosten Leben, heißt es im Weltbevölkerungsbericht.
Dass in den Medien sehr viel seltener über Frauen als über Männer berichtet wird, ist Fakt und sehr ärgerlich. Wie sollen wir über die Welt der Frauen erfahren, wenn sie in den Medien nicht vorkommen? In diesem Podcast läuft es anders. Da geht es um das, was Frauen betrifft. Und zwar nicht nur im deutschen Moostopf, sondern weltweit. So wie jetzt, wenn eine Korrespondentin ihre Geschichte aus dem Ausland erzählt.
Hallo Bascha, hier ist Julia. Ich melde mich aus Beirut und möchte dir heute erzählen, warum Feminismus auch im Krieg wichtig ist. Tag und Nacht die Fenster offen haben, damit Druckwellen der Luftgeschosse nicht das Glas zerbrechen, auf dem Weg zur Schule Angst haben, aus der Luft getötet zu werden. Soweit verstehen wir, was es heißt, im Krieg zu leben. Aber wie ist Krieg nun anders für Frauen oder Minderheiten? Hier im Südlibanon können wir das ganz gut beobachten. Zum Beispiel, wenn es um Hilfsunterkünfte geht. Teilweise werden Männer und Frauen nicht getrennt. Es gibt keinerlei Privatsphäre oder auch Sicherheit für Frauen. Die lokalen Behörden haben sogar teilweise geflüchtete Frauen abgewiesen, weil sie eben die lokale Bevölkerung zuerst unterbringen wollten. Und sowieso ging alles erstmal nur um die körperliche Unversehrtheit, nicht so sehr um psychologische Hilfe. Oder andere Dinge wie hygienische Bedingungen für Menschen, die menstruieren oder schwanger sind. Apropos schwanger, wenn Frauen ihr Kind zur Welt bringen, müssen sie weit fahren, denn die Kliniken, die sonst kostenlose Hilfe anbieten, sind derzeit im Südlibanon geschlossen. Das trifft auch wiederum vor allem syrische Frauen bzw. Ausländerinnen, die wegen Diskriminierung nicht in regulären Krankenhäusern behandelt werden. Und Frauen wurden auch wortwörtlich zurückgelassen, nämlich ausländische Arbeiterinnen, die als Hausangestellte arbeiten. Sie sollten auf das Haus aufpassen, während die Familie zu Verwandten geflüchtet ist. Und denk mal an Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Sie haben es nun schwerer rauszukommen, ganz wörtlich gesehen. Und die Behörden, die haben auch dicht. Also wenn eine Frau einen Gewalttäter angezeigt hat, liegt die Akte jetzt auf Eis. Offizielle Statistiken zu all dem gibt es übrigens gar nicht. Die Infos habe ich von einer Professorin für Gender Studies bekommen. Du siehst, es gibt also wirklich viel zu tun, um Krieg aus feministischer und intersektionaler Perspektive zu betrachten und damit auch besser helfen zu können.
Hey Julia, danke für deine Geschichte aus Beirut. Es scheint ja immer so, als wären Kriege Männersache und hauptsächlich Männer die Opfer. Deshalb können wir gar nicht oft genug darüber berichten, auf welche schreckliche Art und Weise Frauen von Kriegen und Konflikten betroffen sind. Julia Neumann gehört zum Netzwerk Deine Korrespondentin, das Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen will. Das Netzwerk wird uns regelmäßig mit Nachrichten aus dem Ausland versorgen. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr Infos in den Shownotes. Und jetzt ist Anja Osterhaus bei mir, die Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen Deutschland. Seit Mitte April ist sie dort zuständig für die politische Arbeit und strategische Ausrichtung. Davor war Anja Osterhaus bei Oxfam Deutschland und beim Internationalen Sekretariat von Transparency International hat sie auch gearbeitet, ist also seit vielen Jahren bei wichtigen Nichtregierungsorganisationen engagiert. Lass uns mal in das Thema einsteigen, liebe Anja, und hören, was Journalistinnen aus ganz verschiedenen Ländern der Welt so erleben. Was sie erleben, weil sie Journalistin und Frau sind.
Alle Journalistinnen in Indien haben Erfahrung mit Belästigung. Es ist eine Art schlechter Witz. Ein Übergangsritus, um in den Journalismus einzusteigen.
Die Männer begrapschen einen regelmäßig vor Ort und machen anstößige Gesten. Einmal geriet ich in Zentralafrika in eine Menschenmenge und Milizionäre und Zivilisten begannen, meine Arme, mein Gesicht und meine Haare zu betatschen.
Es war seit Jahren bekannt, dass zwielichtige Typen Screenshots von Frauen machen, die beim Fernsehen arbeiten. Aber wir hatten keine Ahnung, dass sie sogar unsere Aktivitäten in den sozialen Netzwerken überwachen.
Ich erhalte täglich Vergewaltigungs- und Morddrohungen, die sich gegen mich und meine Familie richten.
Das Ius Prima Noctis und das Sich-Hochschlafen sind in den öffentlichen Medien Gabuns ein ungeschriebenes Gesetz.
Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Mir würde wiederholt das Recht verweigert, über Ereignisse zu berichten, nur weil ich eine Frau bin.
Unangemessene Bemerkungen über unser Aussehen oder unsere Kleidung, anzügliche Nachrichten, aufdringliches Verhalten, Warnungen vor Männern, die man auf Weihnachtsfeier meiden sollte.
Viel häufiger als bei männlichen Kollegen werden unsere Eltern und Kinder eingeschüchtert, werden unsere Adressen und Telefonnummern veröffentlicht, wird unser Aussehen verspottet und sind wir online und im realen Leben gewalttätigen Drohungen ausgesetzt.
Diskriminierung, Berufsverbot, Beleidigung, sexuelle Belästigung, Berührung, verbale und körperliche Übergriffe, Vergewaltigungsdrohung, Vergewaltigung. Das, was wir eben gehört haben, liebe Anja, sind Erfahrungen von Journalistinnen weltweit. Welche Erfahrungen sie machen, weil sie Journalistinnen und weil sie Frauen sind. Da erzählt eine französische Kollegin, dass ihr Redaktionsleiter mal zu ihr sagte, ich werde deinen Beitrag für morgen früh um 7 Uhr ansetzen, damit ich mir beim Zuhören im Bett einen runterholen kann. Liebe Anja, du bist Geschäftsführerin in einer NGO, die sich für bedrohte Journalistinnen einsetzt. Was würdest du denn am liebsten mit so einem Kerl machen?
Ja, da fällt mir gar nicht so viel zu ein. Das bleibt man einfach nur sprachlos, wenn man sowas hört. Ne?
Nicht wütend?
Ja, natürlich. Wütend auch. Und wichtig ist, es ist schon ein wichtiges Thema für die, im Zusammenhang von Sexismus und Journalismus, dass in den Redaktionen es ja auch so viele Übergriffe gibt, als wenn es nicht schon genügend Übergriffe außerhalb der Redaktionen gäbe. Das ist ja das erste Problem, mit dem wir uns beschäftigen. Wie Journalisten, aber auch Journalistinnen, bedroht werden in ihrer Arbeit, mundtot gemacht werden. Und damit haben wir schon genug zu tun. Aber dann stellen wir leider fest, dass auch sogar in Redaktionen, sogar in einem europäischen Land, solche Zitate entstehen. Schrecklich.
Sind Frauen in diesem Beruf als Journalistinnen besonders gefährdet? Müssen sie noch an mehr Fronten kämpfen? Das klingt jetzt ein bisschen martialisch, aber so ist es ja leider. Müssen sie noch an mehr Fronten kämpfen als Männer in diesem Job?
Journalisten und Journalistinnen müssen an vielen Fronten kämpfen, in sehr vielen Ländern der Welt. Wir haben jetzt gerade ja wieder unsere Rangliste der Pressefreiheit veröffentlicht. Da sieht man das. Die Lage wird leider jedes Jahr schlechter. Journalistinnen, Frauen müssen nochmal genau an anderen Fronten kämpfen. Ich will überhaupt nicht sagen, dass es ihnen schlechter geht als den Männern. Das ist wirklich gar nicht zu beurteilen. Aber sie haben nochmal andere Arten der Bedrohungen. Und das sind die sexistischen Bedrohungen.
Also es sind nochmal andere Risiken. Aber das sind doch dann auch doppelte Risiken. Wenn du sagst, sie sind eben durch Sexismus gefährdet, das sind Männer ja weitaus weniger.
Das ist absolut richtig. Genau, sie haben ein doppeltes Risiko. Sie haben ein Risiko als Journalistin und sie haben ein Risiko als Frau. Und das strahlt in alle Gesellschaften überall auf der Welt. Das wirkt sich unterschiedlich schwerwiegend aus. Natürlich in einem Land wie Afghanistan anders als in einem Land wie Italien oder Deutschland. Aber es ist überall auf der Welt präsent als Risiko für Frauen, für Journalistinnen, die diesen Beruf ausüben.
Und die Risiken sind dann eben sexuelle Belästigung, auch durch Interviewpartner, frauenverachtende Hasskommentare im Netz, Benachteiligung auf allen Ebenen gegenüber männlichen Kollegen, was sowohl die Positionen angeht, als auch was die Bezahlung angeht. Ich würde gerne auf die einzelnen Punkte eingehen, aber lass uns doch, weil wir sind ja am Tag der Pressefreiheit, lass uns doch mal erst einen Überblick gewinnen über die Situation für JournalistInnen weltweit. Du hast es eben schon kurz erwähnt, die Lage hat sich überall verschlechtert. Was heißt denn das eigentlich genau?
Naja, sie hat sich nicht überall verschlechtert, sie hat sich aber weltweit verschlechtert. Ist ja kein Problem. Sie hat sich weltweit verschlechtert. Es gibt auch Länder, in denen die Situation sich verbessert hat. Ne? Aber insgesamt ist es leider so, dass heute noch mehr Länder in dem Bereich liegen, wo wir uns sehr große Sorgen machen, wo die Lage für Journalisten und Journalistinnen sehr ernst ist, als im letzten Jahr, also nochmal 5 Länder zusätzlich. Also insgesamt sind über die Hälfte der Länder auf der ganzen Welt befinden sich in einer schwierigen oder sogar sehr ernsten Lage, was die Pressefreiheit angeht. Wir haben 5 Kategorien, ne? Und über die Hälfte der Länder befindet sich in den beiden schlechtesten Kategorien. Und das ist wirklich ein großer Grund zur Sorge. Nicht nur für die Menschen, die bedroht sind von Verhaftungen, von Diskriminierungen, von Folter, sogar von Tod. Wir haben immer wieder Menschen, die auch getötet werden im Zusammenhang mit ihrer Arbeit, sondern auch einfach für die Demokratie als solche oder für das politische System. Es gibt ja nicht überall Demokratien. Jedenfalls, wo es Demokratien gibt, ist die Pressefreiheit ein Garant dafür, dass sie erhalten bleiben kann. Und je stärker sie zurückgeht, umso größer ist die Gefahr, dass aus einer Demokratie ein zunehmend autokratisches System wird. Von daher geht es uns nicht nur um Pressefreiheit und um das Schicksal der Journalisten, Journalistinnen selber, sondern auch tatsächlich um das große Bild der Demokratie, das wir wirklich sehr gefährdet sehen.
Also wenn ich dich richtig verstehe, Alarmstufe Rot.
Ja, in sehr vielen Ländern Alarmstufe Rot. Und in anderen Ländern, Europa steht ja sehr gut da im Vergleich, ne, muss man immer sagen. Es ist alles im Vergleich zu sehen. Und im Vergleich sieht es in den meisten Ländern Europas, vor allem in den EU-Ländern, Schweiz, Liechtenstein und so, Norwegen, sieht es gut aus. Aber auch da machen wir uns große Sorgen. Zum Beispiel auch in Deutschland nehmen pressefeindliche Tendenzen zu.
Die Angriffe bei Demos zum Beispiel.
Genau. Die Angriffe, Übergriffe bei Demonstrationen, aber auch dieses ganz neue Phänomen, dass Zeitungsauslieferungen behindert werden durch Traktoren, in dem Misthaufen davor platziert werden. Das sind brutale Angriffe auf Pressefreiheit, wenn die Zeitungen nicht mehr ausgeliefert werden können.
Sprichst du jetzt von den Bauernprotesten?
Genau, das war in dem Fall, in dem Zusammenhang ist das aufgetaucht. Wir machen uns einfach Sorgen, weil insgesamt die Pressefreiheit auch in Deutschland bedroht ist. Sie ist noch in einem relativ guten Zustand, aber wir machen uns Sorgen, dass es schlechter wird. Oder wir beobachten auch, dass es schlechter wird.
Wenn sogar Bauern hingehen und die Auslieferung von Zeitungen verhindern, dann muss man sich ja wirklich fragen, ob es zum Demonstrieren dazugehört, die Pressefreiheit einzuschränken, weil man befürchtet, dass es schlechte Berichterstattung gibt?
Naja, also erstmal sind es ja nicht alle Bauern. Es ist ja nur eine kleine Gruppe gewesen von Menschen, die so weit gegangen sind. Ne? Demonstrationen sind ein wichtiges Mittel, seine Meinung zu äußern. Wir unterstützen das 100%ig. Wir möchten aber, dass darüber auch berichtet werden kann. Und wenn dann in Einzelfällen, ist ja nicht überall so, ne? In Einzelfällen, zum Beispiel bei rechtsextremen Demonstrationen oder auch bei den Pro-Palästina-Demonstrationen der letzten Zeit, dann Journalisten gezielt angegriffen werden, ihnen die Kamera aus der Hand geschlagen wird. Manchmal werden sie sogar wirklich verprügelt. Wenn sie sich dann gar nicht mehr trauen, zum Teil diese Berichterstattung vorzunehmen, dann haben wir ein großes Problem damit, noch eine gute Voraussetzung für Pressefreiheit. Dann ist die Pressefreiheit eingeschränkt. Dann erfahren wir als Leser und Leserinnen und Konsumenten und Konsumentinnen von Nachrichten nicht mehr, was überall passiert, weil es da zum Teil die Leute sich nicht mehr trauen hinzugehen oder nur noch im Geleitschutz hingehen können. In Deutschland haben wir mittlerweile auch Journalisten und Journalistinnen, die sich schützen müssen, die Begleitschutz brauchen, weil sie bedroht sind. Und das ist wirklich ein Grund zur Sorge.
Zumal, da wir uns ja für eine vollwertige Demokratie halten. Wie sieht es dann erst in anderen Ländern aus? Lass uns doch mal zurückgehen zu den Frauen im Journalismus und deren besondere Gefährdung. Wo sind die Tatorte? Du hast vorhin schon erwähnt, dass Frauen auch in Redaktionen nicht geschützt sind. Aber viele Journalistinnen bewegen sich ja draußen in der Welt, um darüber zu berichten.
Frauen sind tatsächlich an sehr vielen unterschiedlichen Orten bedroht. Da gibt es zum Beispiel den Fall in Italien, wo eine Journalistin bei einer Live-Übertragung von einem Fußballfan begrapscht wurde und natürlich nicht wusste, dass das live war. Und dann kam noch ein anderer Fußballfan und hat gesagt, ach, mach dir nichts draus. Das sind einfach Sachen, die sind völlig inakzeptabel. inakzeptabel. Und in diesem Fall, weil es auch live war, wurde das sehr stark kommentiert. Es gab einen ganzen Sturm der Entrüstung von allen Seiten in Italien. Der Mann wurde auch dann verurteilt. Das ist natürlich wichtig, dass sowas nicht zugelassen wird. Und da sind wir in Europa.
Dass sich auch die Öffentlichkeit wirklich dagegen steht.
Ganz genau.
Aber genau solche Vorfälle sind doch ein gefundenes Fressen für all die Männer in den Redaktionen, die Frauen nicht draußen als Reporterinnen haben wollen. Also es gibt ja, obwohl es ja schon im Zweiten Weltkrieg, ich glaube sogar im Ersten Weltkrieg, Kriegsreporterinnen gab, gibt es ja immer noch die Tendenz zu sagen, das ist kein Job für Frauen, da gehören keine Journalistinnen hin, keine Kriegs- und Krisenberichterstattung und so weiter und so weiter. Ist da nicht ein bisschen was dran? Müsste man nicht Journalistinnen auch dadurch schützen, dass man sagt, nee, Mädel, bleib mal lieber in der Redaktion, statt irgendwie vor Ort zu sein?
Nein. Also da braucht man auch gar nicht so weit zu gehen zu Kriegs- und Krisenberichterstattung. Frauen sollten ja bis vor kurzem auch nicht über Sportereignisse berichten. Frauen, die über Fußball berichten, nein, konnte man sich nicht vorstellen. Zum Glück sind wir zumindest in Deutschland da jetzt einen Schritt weiter. Und Krisen- und Kriegsberichterstattung, Frauen sind betroffen von Kriegen und von Krisen. Und häufig können Frauen oder möchten sie nicht so gerne den Männern ihre Geschichten erzählen? Wenn die Frauen nicht aus Krisen- und Kriegsgebieten berichten, wer hört denn dann die Stimme von den Frauen, die betroffen sind von genau diesen Krisen?
Zum Beispiel von Vergewaltigungen, denn das ist ja für die Opfer ein doppelt und dreifacher Horror, vor allen Dingen, wenn sie ihn öffentlich machen sollen.
Genau. Und das würden sie höchstwahrscheinlich einem Mann gar nicht erzählen. Und selbst den Frauen erzählen sie es nur mit großen Hemmungen oder nur nach langer Vorarbeit. Darum ist es unglaublich wichtig, dass Frauen im Journalismus arbeiten können, weil sonst werden die Stimmen der Frauen eben nicht gehört und nicht wiedergegeben. Und von daher steht es für mich gar nicht in Frage. Das müssen sich die jeweiligen Männer und Frauen oder Menschen trauen, aus so einem Gebiet zu berichten. Das ist die große Hürde, wo ich jeden respektiere, der sagt, das traue ich mir nicht zu, da habe ich Angst, da mache ich mir Sorgen. Aber da sehe ich keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
Das würde ich voll unterschreiben. Die Situationen, in denen ich war, die nicht so lustig waren unter Rechtsradikalen, zum Beispiel in Rostock-Lichtenhagen, als ein Mob versucht hat, ein Haus von Geflüchteten anzuzünden, stand ich mitten unter ihnen als einzige Journalistin. Aber da kann ich nur sagen, da hatte ich als Frau durchaus einen Vorteil, weil die wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich Journalistin bin, dass ich neben ihnen stehe, dass ich ihnen zuhöre, was sie erzählen und dass ich genau sehe, wer was wirft, welche Molotow-Cocktails ins Haus fliegen.
Ja, auch ein sehr wichtiger Grund, warum gerade Frauen manchmal in solchen Situationen eher an Informationen kommen. Sehr interessant, ja.
Sexistische Anmache, sexueller Missbrauch, auch Redaktion, du hast es ja gesagt, sind also keineswegs ein geschützter Raum. Und da berichten Medien rauf und runter von MeToo und kümmern sich nicht darum, was vor ihrer eigenen Nase im eigenen Haus passiert.
Ja, auch da würde ich jetzt nicht verallgemeinern, aber ja, viel zu häufig, ne? Liegt vielleicht auch nicht zuletzt daran, dass schon allein die Chefredaktionen meistens von Männern besetzt sind. Also das Bewusstsein darüber, dass es MeToo auch im Journalismus und in der Medienlandschaft gibt, ist sicherlich noch nicht so weit verbreitet. Und wenn wir in andere Teile der Welt gehen, also jetzt nicht gerade in Europa, wo man solche Themen natürlich auch sehr viel besprochen hat, dann sieht es natürlich noch viel schlechter aus.
Anja, ich fürchte, ich muss dich unterbrechen, da ist schon wieder dieser Typ, das ist so ein Obernerv, der immer seinen Senf zu den Gesprächen dazugeben will. Also meinetwegen, mach, aber fass dich kurz.
He's Mr. Know-it-all.
Jetzt muss ich endlich auch mal was sagen. Was von euch kommt, ist doch echt daneben. Mal wieder Thema verfehlt. Wenn ihr schon über den Tag der Pressefreiheit und über bedrohte Journalisten redet, dann bitte richtig. Denn dann muss es um die Männer in diesem Job gehen, nicht um die Frauen. Dieser Beruf ist doch vor allem für die Männer gefährlich. Sie gehen als Reporter an die Front. Sie recherchieren über die Mafia. Sie decken die meisten politischen Skandale auf. Denkt doch nur an Julian Assange und WikiLeaks. Waren fast alles Männer. Viel mehr Männer als Frauen werden wegen ihrer journalistischen Arbeit verfolgt, gefoltert oder gar getötet. Oder sie verschwinden einfach und werden irgendwo verscharrt. In manchen Ländern sind die Zellen voll mit Journalisten, mit Männern. Das sind die armen Schweine. Aber ihr redet über bedrohte JournalistInnen. Dieses Gelaber über Opfer macht sich ja immer gut. Und jetzt soll ich wohl heulen, oder was?
Also es tut mir leid, er ist ja wirklich unerträglich mit seiner Besserwisserei. Aber was denkst du, Anja, hat er da nicht einen richtigen Punkt erwischt?
Ich sehe nicht so richtig den richtigen Punkt. Ich muss
nur
sagen,
es gibt ja mehr Männer im Journalismus.
Es gibt mehr Männer im Journalismus und entsprechend gibt es auch sehr viele Männer, die in Haft sind, die gefoltert werden, die getötet werden. Das stimmt. Uns als Reporter ohne Grenzen geht es sowieso nicht darum, ob es Männer sind oder Frauen. Uns geht es um die Bedrohung der Pressefreiheit und auch der Menschen, die dafür stehen und Bericht erstatten. Von daher ist uns das auch am Ende, sind uns Männer und Frauen und diverse Menschen alle gleich wichtig. Auch egal, welche Hautfarbe und welche Herkunft. Da machen wir keinen Unterschied. Es ist aber einfach nicht richtig, dass nur die Männer die schwierige Berichterstattung machen und deswegen verhaftet werden. Ich will einfach nur mal ein Beispiel sagen. Zum Beispiel, wir alle wissen um Alexei Nawalny, aber es gibt doch Hunderte, Tausende von Menschen, Männer und Frauen, die ähnliche Risiken eingehen, eben auch ganz viele Journalisten und Journalistinnen. Nur sprechen wir nicht von ihnen. Wir können auch nicht uns alle Namen merken. Aber einen Namen möchte ich hier jetzt mal kurz benennen, nämlich den von Marina Zolotova, die in Belarus lebt und eben gearbeitet hat als Chefredakteurin eines Mediums, das heißt Tutbi. Und das hat unter anderem auch über die Demokratiebewegung berichtet. Jede dritte Person in Belarus hat dieses Medium gelesen. Und dann wurde sie natürlich mundtot gemacht, sie als Chefredakteurin und die ganze Redaktion, wo übrigens überwiegend Frauen gearbeitet haben. Sie wurden verhaftet, sie wurden lange in Untersuchungshaft gehalten unter unerträglichen Bedingungen und letztes Jahr dann verurteilt zu 12 Jahren Haft unter irgendwelchen fadenscheinigen Vorwürfen. Wir haben solche Fälle von Männern und von Frauen. Und wir haben das mal untersucht und festgestellt, dass auch wenn tatsächlich weniger Frauen aktuell in Haft sind als Journalistinnen, sind sie zum Teil deutlich länger in Haft als Männer. Wir wissen noch gar nicht genau, woher das kommt, aber die Länge der Haftstrafen ist auffällig hoch bei Frauen.
Von daher, Frauen besonders übel genommen wird, wenn sie sich gegen ein Regime stellen?
Vielleicht. Also das müssten wir nochmal genauer prüfen, woher das
kommt.
Und weil
dann einfach auch Frauenhass dazukommt, Misogynie?
Ja, es kann durchaus sein. Es kann auch Zufall sein. Wir haben das noch nicht so richtig untersuchen können. Aber von daher, je mehr Frauen im Journalismus arbeiten, umso mehr Frauen sind auch davon bedroht, die Folgen zu erleiden für freien, unabhängigen Journalismus von autokratischen Staaten oder anderen mächtigen Akteuren, die diese Stimme unterdrücken wollen. Denken wir nur an Daphne Caruana Galizia in Malta, ein sehr, sehr prominentes Beispiel in einem europäischen, in einem EU-Staat. Das war auch eine Frau.
Ein französischer Sportkommentator hat vor einigen Jahren einen richtigen Skandal ausgelöst. Du hast vorhin Sportberichterstattung schon mal erwähnt. Dieser Sportkommentator meinte nämlich, ich zitiere: Ein Männerfußballspiel, das von einer Frau kommentiert wird? Ich bin dagegen. Wenn es richtig hoch hergeht, wird sie hysterisch, kriegt eine schrille Stimme und dann wird es richtig heikel. Gibt es also Themen und Bereiche im Journalismus, wo es für Frauen besonders diskriminierend und ungemütlich zugeht?
Ja, Sport ist auf jeden Fall so ein Bereich, in dem über lange Zeit...
Wollen wir mal kurz hysterisch werden mit unseren Stimmen und uns?
Genau, können wir mal zeigen, warum. Aber es ist nicht nur Sport, auch so alles, was so ernste Themen ist, politische, wirtschaftliche Themen und so weiter. Und früher war ja auch in Deutschland das noch völlig unüblich, dass Frauen auch als Sprecherinnen oder Moderatorinnen von Fernsehsendungen in Erscheinung traten. Das hat sich zum Glück mittlerweile hier bei uns geändert. Also es gibt ja auch wirklich positive Entwicklungen, das gehört sicherlich dazu, dass Berichterstattung unabhängig vom Thema in den großen Medien mittlerweile sehr systematisch von Frauen und Männern angeboten wird und auch nicht nur von den typisch als deutsch gelesenen Menschen, sondern auch Menschen mit einem Migrationshintergrund oder zumindest mit Eltern, die nicht beide aus Nordrhein-Westfalen kamen, wie meine Eltern. Genau. Und das sind sicherlich sehr, sehr positive Entwicklungen. Von denen brauchen wir noch viel mehr.
Hm. In welchen Ländern sieht es denn nach dem neuen Ranking von Reporter ohne Grenzen für Journalistinnen zurzeit besonders übel aus? Also spontan fällt mir natürlich Afghanistan ein. Da kann ich es mir gar nicht anders vorstellen, als dass es dort immer schlimmer wird, oder?
Ja, das ist wirklich erschütternd. In Afghanistan haben 80% der Journalistinnen arbeiten nicht mehr, seit die Taliban an die Macht gekommen sind. Die noch arbeiten können, müssen sich voll verschleiern mit einer Burka, nur noch die Augen sind zu sehen. In Radiosendungen, wo man anrufen kann, dürfen keine Frauen mehr anrufen. Also es ist einfach systematisch, die Stimmen der Frauen werden nicht mehr gehört.
Das heißt, Frauen werden nicht nur als Medienproduzentinnen, sondern auch als Konsumentinnen einfach systematisch ausgeschaltet.
Genau, ausgeblendet. Das ist wirklich erschütternd, was dort passiert.
Also wenn so viele Frauen ihren Job aufgegeben haben, ich gehe mal davon aus, dass ja auch längst nicht mehr alle männlichen Journalisten im Job sind. Kann man denn in Afghanistan noch überhaupt von so etwas wie einer Medienlandschaft reden? Ich spreche ja überhaupt nicht von der freien Presse.
Nee, kann man nicht. Leider nicht. Und Afghanistan steht auch bei uns auf der Rangliste der Pressefreiheit auf dem drittletzten Platz, also auf einem sehr, sehr traurigen Platz. Auch viele Männer mussten ihre Arbeit einstellen und sowieso kann man natürlich die Taliban in keinster Weise kritisieren. Also von daher kann man nicht von einer Medienlandschaft sprechen, wie wir sie uns vorstellen.
Lass uns doch noch mal ganz kurz auf ein anderes Kriegs- und Krisengebiet schauen, nämlich den Nahen Osten, Gaza. Im Zuge des Krieges dort nach dem Überfall der Hamas auf Israel und der militärischen Intervention von Israel in Gaza sind ja unendlich viele Kollegen und Kolleginnen umgekommen.
Ja, wir sagen, dass Gaza der gefährlichste Ort für Journalisten und Journalistinnen ist zurzeit. Die meisten Menschen sterben nicht direkt in ihrer Arbeit, im Zusammenhang mit ihrer Arbeit als Journalisten oder Journalistinnen. Es sterben aber unglaublich viele Menschen und auch sehr, sehr viele Journalisten. Wir haben mindestens 100 Fälle von Menschen, die umgekommen sind seit dem 7. Oktober. Die meisten natürlich in Gaza, 22 davon im Zuge ihrer Arbeit, wo es dokumentiert ist. Sehr vieles kann man überhaupt nicht dokumentieren, weil Gaza natürlich ein schwarzes Loch ist, was Berichterstattung angeht, objektive, freie, unabhängige Berichterstattung. Also es ist wirklich sehr erschreckend natürlich, die Lage. Es ist ein Kriegsgebiet und in Kriegsgebieten ist die Situation für Reporter und Reporterinnen immer besonders düster.
Aber das bedeutet doch auch, wenn es denn mal tatsächlich zu einem Waffenstillstand käme oder möglicherweise auch zu einem Frieden, stellen wir uns sogar eine Zwei-Staaten-Lösung vor, dann gibt es ja kaum noch Kollegen und Kolleginnen, die in Gaza leben, die Bericht erstatten können, weil die sind alle tot.
Ja, also diese Lage ist wirklich fürchterlich, aber es gibt sehr viel lebendige Zivilgesellschaft eigentlich in Gaza und auch sehr viel Menschen, die eine große Mission und großes Interesse haben, über die Lage dort zu berichten. Das sind vielleicht nicht alles ausgebildete Journalisten und Journalistinnen. Es sind aber Menschen, die versuchen, Informationen über den Kontext in ihrem Land nach außen zu tragen. Und es gibt ja auch ein sehr, sehr großes Interesse der Weltöffentlichkeit an Gaza. Und es gibt sehr, sehr viele Journalisten und Journalistinnen mit palästinensischen Wurzeln, die aber schon lange nicht mehr in Gaza sind, die aber für internationale Medienunternehmen auch zum Teil arbeiten. Von daher mache ich mir darum nicht die größten Sorgen. Die größten Sorgen muss man sich um die aktuelle Situation machen und um die fürchterliche Lage der Menschen dort, da auch humanitär eine katastrophale Lage. Und natürlich auch für die jetzt dort noch lebenden Journalisten und Journalistinnen, die versuchen zu arbeiten, denen aber auch alle Mittel fehlen. Da fehlt der Strom, da fehlt die Redaktion, die Häuser sind zerbombt. Da kann man natürlich dann nicht mehr richtig arbeiten.
Hm. Du hast ja vorhin schon kurz die Situation in Deutschland erwähnt und dass wir hier eben auch ein Problem mit Pressefreiheit haben. Aber etwas anderes ist ja hier auch deutlich, nämlich wenn es um Journalistinnen geht, dass die Vorstellung zu einer Demokratie gehört Gleichberechtigung. Und das heißt eben auch Gleichberechtigung in den Medien, dass also Frauen da auch vertreten sind, dass sie ihren Beitrag leisten. Das ist aber in Deutschland ja auch längst nicht so. Denn in den Spitzenpositionen sitzen zum allergrößten Teil immer noch Männer.
Ja, Das ist wirklich ein Skandal, würde ich sagen, weil tatsächlich brauchen wir eine paritätische besetzte Führungsetage in Medienunternehmen, um genauso den Blick der Frauen auf die Themen immer einzubringen wie den Blick der Männer. Das ist absolut notwendig und da müssen wir einfach hinkommen.
Also die weibliche Perspektive, um eben die Welt adäquat beschreiben zu können.
Genau.
Was wollen eigentlich, was denkst du, diejenigen, die Journalistinnen bedrohen und einschüchtern? Was wollen die eigentlich erreichen? Einfach nur die jeweiligen Frauen mundtot machen? Oder soll das nicht auch eine symbolische und Einschüchterungswirkung weit darüber hinaus haben?
Auch da würde ich sagen, es ist halt sehr unterschiedlich. Also wenn Frauen spezifisch als Frauen für ihre Frauenberichterstattung angegriffen werden, dann ist es sicherlich genau mit dem Ziel, diese Berichterstattung zu unterbinden. Frauen berichten aber häufig auch kritisch über Machthaber, kritisch über bestimmte, über Korruptionsthemen und so weiter. Da wird der Sexismus nur genutzt, um sie nochmal besonders anzugreifen. Also das ist zum Beispiel ein fürchterliches Beispiel aus Indien und davon gibt es unendlich viele, aber ich kenne nun dieses besonders gut. Eine Investigativjournalistin, die eben kritisch Bericht erstattet hat, die wird regelmäßig mit Vergewaltigung und Mord bedroht und irgendwann wurde dann ein Video von ihr produziert, ihr Gesicht mit ein pornografisches Video mit einem nackten Körper, Frauenkörper, ging viral. Und das verletzt so dermaßen, da ist sie zusammengebrochen. Damit kann man auch eine kritische Stimme mundtot machen, indem man Sexismus benutzt. Das ist gar nicht vielleicht unbedingt gegen sie als Frau gerichtet gewesen. Natürlich war es gegen sie als Frau gerichtet, aber das Ziel war vielleicht gar nicht, sie als Frau zu treffen, sondern sie einfach mundtot zu machen, damit sie mit dieser Berichterstattung aufhört. Und da wurden sexistische Methoden für benutzt, mit denen sie besonders angreifbar war.
Aber die Mittel, die da eingesetzt werden, bei einem Mann hätte man vielleicht eine andere Form der Gewalt benutzt.
Genau. Und bei Frauen benutzt man, also kann man auch noch diese sexistischen Mittel benutzen. Genau. Theoretisch könnte man das ja auch mit einem Mann machen, aber eine Frau trifft es natürlich nochmal ganz besonders.
Mhm.
Auch in ihrer beruflichen Ehre natürlich, wenn dann so ein Video produziert wird und die Menschen denken, es ist vielleicht wirklich ihr Körper. Das
und dabei ist
eine
ist es
absolute
Deepfake.
Katastrophe. Ja, dabei ist es Deepfake, genau.
Dieser Fall, den du eben geschildert hast, du hast ja erzählt, dass diese indische Kollegin zusammengebrochen ist, wahrscheinlich lange nicht arbeiten konnte. Wie sind denn die Folgen für Journalistinnen? Gibt es dann sehr viele, die, wenn sie solche Angriffe erlebt haben und solange sie nicht im Knast gelandet sind oder sogar umgebracht worden sind, aber dass sie sich dann einfach zurückziehen, weil sie es nicht mehr aushalten und sich einen anderen Job suchen?
Ja, das gibt es sehr häufig. Wir haben das ja auch untersucht und haben festgestellt, dass unter anderem ungefähr ein Viertel der Journalistinnen, die von solchen Angriffen betroffen sind, übrigens vor allem auch im Netz, ne? Das Internet ist ein besonders gefährlicher Ort für Journalistinnen, die haben sich zumindest vorübergehend, auch haben sie aufgehört zu arbeiten. Viele verfallen in Depressionen oder suchen sich tatsächlich einen anderen Job. Was mich besonders empört, muss ich sagen, ist, dass es auch in sehr vielen Fällen dazu geführt hat, dass die Redaktionen ihre Mitarbeiterinnen entlassen haben. Dann werden
statt
sie zu schützen. Sie werden erst Opfer von solchen Angriffen und die Redaktion, da fällt nichts mehr. Also weltweite Erhebung, ne, ist natürlich auch unterschiedlich von Land zu Land, aber den Redaktionen fällt nichts Besseres ein, als zu sagen, ihr zu kündigen, statt sie uns zu unterstützen. Das ist doch wirklich
so nach dem Motto, sie ist jetzt krank, kann ihren Job nicht mehr machen und deswegen können wir sie nicht gebrauchen.
Genau. Oder sie fällt uns zu viel auf oder aus oder sie hat jetzt ihren guten Ruf verloren. Egal, ne, was da im Einzelnen hintersteckt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber kann man sich ja alles Mögliche vorstellen. Aber die Tatsache ist einfach absolut empörend.
Mhm. Jetzt haben wir die ganze Zeit drüber gesprochen, wie schlecht es Frauen als Journalistinnen oft ergeht. Aber dann sag doch mal, warum braucht es denn überhaupt Frauen im Journalismus? Hat das wirklich einen Mehrwert?
Es hat einen sehr großen Mehrwert. Ich habe zum Beispiel ein wunderbares Buch gelesen, Our Women on the Ground. Our Women und unsere Frauen vor Ort, der detailliert beschreibt, wie Frauen es schaffen, an Informationen zu kommen, an die Männer nicht kommen würden. Einfach, weil sie als Frauen mit Frauen sprechen können. Oder auch, weil sie als Frauen mit Männern manchmal sprechen können. Auch zum Beispiel mit Terroristen, mit Widerstandskämpfern, die sich diesen Frauen über die Zeit anvertrauen und ihnen Sachen erzählen, die sie vielleicht nur in diesem Kontext und vielleicht sich auch nur Frauen gegenüber so öffnen könnten. Nicht nur Frauen, selbst Männer finden da manchmal eine andere Art der Kommunikation oder ein anderes Gehör, als wenn sie sich mit männlichen Kollegen unterhalten. Also von daher brauchen wir sie auf jeden Fall, die Frauen im Journalismus. Das ist nur ein Grund. Es gibt ganz viele Gründe, aber das ist jetzt mal ein wichtiger Grund.
Abgesehen davon, dass wir alles machen können sollen, was wir machen wollen, oder?
Auf jeden Fall, das sowieso.
Liebe Anja, du bist ja erst seit kurzem als Geschäftsführerin von Reporter ohne Grenzen, heißt ihr immer noch Reporter ohne Grenzen? Das ist eigentlich peinlich, oder? Wir sagen jetzt als Geschäftsführerin von ReporterInnen ohne Grenzen bist du ja erst seit kurzem im Job und doch bist du schon hier. Das finde ich großartig. Aber sag mal, du hast ja vorher zwar auch bei einer NGO gearbeitet, aber kommst aus einem anderen Bereich. Was hat dich denn an diesem Job besonders gereizt?
Die Wichtigkeit. Und diese Wichtigkeit auch gerade in Deutschland ist mir dann nochmal so deutlich geworden im Rahmen der Recherche von Korrektiv über dieses Geheimtreffen in Potsdam. Das waren ja Journalisten. Investigativjournalisten, die eine Information an die Öffentlichkeit gebracht haben, die jetzt nicht hundertprozentig neu war, aber nochmal eine andere Dimension eröffnet hat und am Ende Millionen auf die Straße gebracht hat, um endlich für Demokratie und Menschenrechte einzustehen. Diese Relevanz des Journalismus, die ist mir nochmal so deutlich geworden, da hatte ich mich schon für ReporterInnen ohne Grenzen entschieden, aber das hat es nochmal so stark unterstrichen. Gerade in der jetzigen Zeit brauchen wir freien und unabhängigen Journalismus, überall auf der Welt, aber eben auch in den Ländern, die vergleichsweise gut dastehen wie Deutschland, ist es so wichtig geworden, dass hier Journalisten, Journalistinnen am Rande von Demonstrationen zusammengeschlagen werden, bedroht werden, auf Kundgebungen identifiziert werden. Ey, da hinten stehen die Journalisten und die Menschen drehen sich um und sie müssen Angst haben, die Journalisten und Journalistinnen, dass sie eventuell angegriffen werden könnten oder gehen nur noch mit Begleitschutz dahin. Das finde ich wirklich sehr besorgniserregend. Und darum freue ich mich sehr, dass ich das jetzt da jetzt dabei sein darf.
Und wir freuen uns auch bei der Organisation, die sich für ReporterInnen weltweit einsetzt. Danke, Anja Osterhaus. Schön, dass du da warst.
Ja, ich bedanke mich auch.
Es gibt viele Frauen, die sich über den üblen alltäglichen Sexismus aufregen können. Aber kaum eine macht es so intelligent, so witzig und unterhaltsam wie Silke Burmeister. Hier ist sie mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße.
Der Tag der Pressefreiheit, da darf ich natürlich nicht fehlen, denn ich muss mich mal wieder sehr aufregen. Pressefreiheit, das ist ja nicht nur die Freiheit der Themenauswahl und die Freiheit von politischer Einflussnahme. Pressefreiheit bedeutet auch, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, journalistische Berufe auszuüben, sogar Frauen. Und da haben wir es. Es ist noch gar nicht so lange her, dass es Frauen kaum möglich war, außerhalb irrelevanter Garten- und Rezeptblätter Führungspositionen im Journalismus einzunehmen. Ein Verein wie ProQuote war nötig, um daran was zu ändern. Und 9/11, bei dem mit dem Einsturz der Zwillingstürme auch die Elfenbeintürme des manngemachten Journalismus ins Wanken gerieten. Denn die Erschütterung der Welt zog eine ökonomische Erschütterung der Medienlandschaft nach sich, die noch vor der großen Welle der Digitalisierung eines mit sich brachte, sich ständig verschlechternde Arbeitsbedingungen, sinkende Honorare und, ganz wichtig, Prestigeverlust. Journalismus ist heute kein Feld mehr, auf dem die Gockel mit aufgeblasener Brust die Büroflure entlang flanieren. Journalisten und Journalistinnen sind die Ärsche der Nation, beschimpft und beleidigt von außen, kaputtgespart von innen. Und daraus folgt, richtig, der Beruf ist für Männer nicht länger attraktiv. Wo man nicht glänzen kann, kein dickes Salär bezieht und kein toller Hecht mehr ist, passiert was? Das Feld öffnet sich für Frauen. Seit einigen Jahren können Frauen im Journalismus Karriere machen, Preise einheimsen und Führung übernehmen. In der privatwirtschaftlichen Medienwelt nicht so doll wie bei den öffentlich-rechtlichen Sendern. Wir wollen ja nicht übertreiben. Aber eine Frau in der Leitung, das kommt schon vor. Außer bei der FAZ natürlich. Da bleiben die Verhältnisse wie zu Kaisers Zeiten. Frauen im Arbeitsleben, so scheint man dort zu hoffen, sind wie das Internet. Die gehen schon wieder weg. Aber nee, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und eigentlich, um die gesamte Medienlandschaft zu übernehmen. Alle Positionen. Von oben bis unten. Männer können die Tastaturen putzen und das Sushi rollen, während wir sagen, was Phase ist. Die Themen bestimmen, die Perspektive, hochschreiben, wen wir oben sehen wollen, runterschreiben, wer sexistische Kackscheiße fabriziert und das Geld verteilen. Das weiß noch keiner, aber das wird man am Tag der Pressefreiheit ja wohl mal sagen dürfen.
Nun glaubt ihr sicher, die Welt ist nur hässlich, aber das stimmt ja nicht. Natürlich gibt es auch gute Nachrichten, zum Beispiel diese. Welche feministische Vision habt ihr? Wollt ihr ein bestimmtes Gender-Thema stark machen? Habt ihr Lust, eure Ideen für eine geschlechtergerechte Zukunft in einer Runde vorzustellen und mit WissenschaftlerInnen und AktivistInnen zu diskutieren? Im November veranstaltet die Friedrich-Ebert-Stiftung ihr zweites Gender Innovation Camp. Aber schon jetzt sucht die Stiftung nach Ideen, Anliegen und Projekten, die bei der Veranstaltung in Werkräumen zum Thema werden können. Wenn ihr also Lust habt, euch kreativ mit euren Vorstellungen an dem Camp zu beteiligen, findet ihr die nötigen Informationen in den Shownotes. Mit dieser Ermunterung verabschiede ich mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Aber auf den kleinen Werbeblock will ich natürlich nicht verzichten. Ich fände es großartig, wenn ihr Mikas Matrix teilt, abonniert, die weiteren Folgen anhört und mir auf Instagram schreibt, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Und damit es euch bis zum nächsten Mal nicht zu langweilig wird, wünsche ich euch ein Lebensgefühl, wie es die amerikanische Dichterin Emily Dickinson beschreibt. Hoffnung ist dieses gefiederte Ding, das sich in meiner Seele niederlässt, eine Melodie ohne Worte singt und niemals aufhört. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger und Oliver L. Nehmer. Rubriken Silke Burmeister, Anja Wölker, Oliver L. Nehmer und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.